27. Mai 1924. Meine liebste Ruth. Es ist fast unmöglich, hier oben zu schreiben. Ich blicke zurück auf ungeheure Anstrengungen, Erschöpfung und das trostlose Herausschauen aus einem Zelt auf eine Welt voller Schnee und schwindender Hoffnungen. Ich habe immer noch dieses Husten, was ein oder zwei Tage vor dem Aufbruch ins Basislager begann. Es fühlt sich an, als würde einem der Magen zerrissen. Auch Sommervale ist in keiner guten körperlichen Verfassung.
Schnee wirbelt auf und fegt über die blanken Felswände in die beginnende Nacht. Der Sturm reißt an den kleinen Zelten am Hang. Wie Geschwüre an einem alten, zerfurchten Baumstamm haben sie sich im Stein eingehakt und recken sich trotzig empor. Es sind Fremdkörper, künstliche Objekte in einer urtümlichen Welt voller Fels, Eis und Einsamkeit. Klammernd greifen sie sich an allem fest, was Halt verspricht. Wenn man in dieser sturmumtosten Einöde überleben will, muss man klammern.
Steine lösen sich vom Hang und fallen bröckelnd in die Tiefe. Sofort werden sie vom Wind in die schwarze Finsternis gerissen. In einem der Zelte flackert ein blasses Licht. Der eisbedeckte Stoff zittert und manchmal stößt die Form eines Ellenbogens schwach hindurch. Noch ist Leben am Hang. Es ist kraftlos, aber trotzig. Zwei Männer hocken gedrängt in einer Unordnung aus Schlafsäcken, Seilen, verschütteten Tee und Sauerstoffflaschen. Sie haben eine lange Tortur hinter sich und die dünne Luft macht ihnen stark zu schaffen.
George Mallory und Andrew Irvine sind die Letzten am Everest. Und es scheint fast, als wolle dieser gigantische Klumpenfels gar nicht, dass sie hier sind. Als hätte er eine Persönlichkeit und würde alles tun, damit sie nicht noch weiter nach oben kommen. Doch die beiden Bergsteiger sind fest entschlossen, ihn dieses Mal endgültig zu erobern. In der Nacht schlafen sie kaum. George ist nervös. Immer wieder geht er ihre Ausrüstung durch. Und er denkt an Ruth, seine Frau und die drei Kinder. Seit Tagen konnte ihn keinen Brief mehr schreiben. Wenn alles gut geht, wird das Telegramm seines Erfolges vor seinen persönlichen Nachrichten eintreffen. George muss lächeln, so lange, bis seine aufgeplatzten Lippen schmerzen.
Eigentlich ist es viel zu spät, um den Gipfel noch zu erreichen. Der Monsun wird den Himmel in ein paar Tagen in ein Meer aus Gewitterwolken und Blitzen verwandeln. Dieser Morgen ist ihre letzte Chance. Die Sonne schaut kaum hinter den grauen, schneebesetzten Kämmen hervor, als sich die beiden Bergsteiger die sperrigen Sauerstoffgeräte auf den Rücken hieven. George atmet tief ein. Sie sehen aus wie Aliens in einer uralten, wilden Welt. Ein letztes Mal checkt Andrew die Ventile. Alles gut. Wenn er geahnt hätte, dass dies sein letzter Aufstieg wird, hätte George sich vielleicht noch kurz Zeit genommen, um einen allerletzten Brief an Ruth zu schreiben. Losgezogen wäre er aber wahrscheinlich trotzdem.
Die Umstände sehen nicht gut aus. Am meisten Sorgen macht uns der Brennstoffverbrauch. Niemand weiß, wie viel Paraffin in Camp 2 verbraucht wurde. In Camp 3 haben wir immer noch kein Wasser. Bei jeder Mahlzeit muss Schnee geschmolzen werden. Beim Abstieg ins Camp litt Irvine ziemlich stark und ich hatte Symptome einer mysteriösen Gletscherlässigkeit. Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wild und Fremd. Ich bin Tore.
Ich bin Ole. Herzlich willkommen. Cool, dass ihr dabei seid. Mit dem Intro hat mich Tore auf dem falschen Fuß erwischt.
Ich habe Ole heute verboten, Fußmetaphern zu machen, weil wir heute über einen Fuß sprechen werden. Über einen Fuß, der zumindest mir metaphorisch in der Vorbereitung für diese Folge regelmäßig den Tritt gegeben hat, weiter zu recherchieren.
Sagt ihr und macht selber weiter Fußmetaphern. Egal, ich werde hier noch irgendwie Fuß fassen in der Folge.
Alter, ist das dein Ernst? Den Schuh ziehst du jetzt nicht an. Okay. Was ist eigentlich passiert?
Diese Folge kommt am 3. November 2024 raus, wenn Tore und ich in die Zukunft gucken können. Und vor genau gerade 2 Wochen ist eine ziemlich verrückte Meldung reingekommen.
Und zwar wurde am Rongbuk-Gletscher, einem der 3 Gletscher am Mount Everest, ein Stiefel gefunden und darin die Überreste eines Fußes.
Wenn man sich das Bild anschaut, dann sieht es aus wie ein ziemlich moderner Stiefel, könnte vielleicht so aus den 70ern, 80ern sein. Das wäre an sich jetzt nichts unbedingt Neues, ja, als irgendein armer Tropf, der sich am höchsten Berg der Welt wieder einmal überschätzt hat und dort umgekommen ist.
Aber das Filmteam, was diesen Stiefel mit dem Fuß drin entdeckt hat, hat da auch noch eine Socke drin gefunden. Und auf dieser Socke ist ein Etikett. Das ist so ganz klein und weiß und da steht in großen roten Buchstaben A.C. Irvine drauf.
Und warum das so eine Sensation ist, was hinter der Geschichte mit dem Fuß steckt und ob wir jetzt ein 100 Jahre altes Rätsel aufklären können, das wollen wir euch heute erzählen.
Wir sind wild und fremd. Bei uns geht's um historische Expeditionen, um Abenteurerinnen und Abenteurer, um wilde, unberührte Orte und vor allem um die Menschen, die dorthin reisen.
Bald feiern wir Jubiläum.
3 Jahre, ja, habe ich ja, dir jetzt vorweggenommen.
Wollte ich eigentlich auch sagen. 3 Jahre online. Wir sind in unseren Geschichten schon weiß Gott wohin gereist, aber wir waren noch nie auf dem Mount Everest.
Das ist ein ziemlicher Flaw, finde ich. Aber wir holen es heute nach. Wir erzählen heute die Geschichte der britischen Mount Everest Expedition von 1924, die damals sehr gute Chancen hatte, als erste Expedition tatsächlich den Gipfel des höchsten Berges der Welt zu erreichen.
Das finde ich Wahnsinn. Wir bewegen uns hier Anfang des 20. Jahrhundertes. Da hat noch niemand einen Fuß auf die Spitze des Mount Everest gesetzt. Es gab vorher einige Kletterpassagen, Übungen, wo Leute relativ hoch gestiegen sind. Man war sich aber im Unklaren, kann man auf über 8000 Metern überhaupt überleben? Oder gibt der Körper irgendwann auf und man fällt tot um, wenn man 8500 Meter zum Beispiel erreicht?
Ja, ist so ein bisschen wie die Leute, die damals zum Nordpol gereist sind und halt überhaupt keine Ahnung hatten, ob da nicht vielleicht am Ende ein eisfreies Paradies ist, ob da vielleicht ein riesiges schwarzes Loch ist und
ja,
man,
genau, man
am,
fällt
am
dann,
Südpol
man
rauskommt.
Fällt dann einmal auf die andere Seite der Erde oder so, ne? Ey, wirklich,
ja,
es gab super viele Theorien. Ich glaube, 1924 war das nicht mehr so ein Ding, ich hoffe auf jeden Fall.
Nee, ich glaube nicht bei den meisten, aber es war halt trotzdem absolut unbekanntes Terrain und ich finde, das muss man sich echt nochmal vor Augen halten. Man wusste am Ende nicht, wie ein Mensch dort überleben kann und ob er überhaupt dort überleben kann.
In der Geschichte heute begleiten wir George Mallory, einen Teilnehmer der Expedition, und denjenigen, der am Ende zusammen mit seinem Kletterpartner Andrew Irvine vielleicht sogar den Gipfel erreicht hat.
Du sagst vielleicht, und das müssen wir hier nochmal betonen, ganz so klar ist es nicht, denn George und Andrew brechen am 8. Juni zwar relativ zuversichtlich zu ihrem letzten Aufstieg auf und werden dann auch kurz vor dem Gipfel nochmal als kleine schwarze Punkte gesehen, doch dann verschwinden sie und tauchen nicht mehr auf.
Erst 9 Jahre später wird ein Eispickel unterhalb des Nordgrates so auf circa 8450 Metern gefunden, der eindeutig einem der beiden Männer zuzuordnen ist.
Dann passiert erstmal lange nichts. bis 1975 ein chinesischer Bergsteiger bei seinem Aufstieg auf der Nordroute eine Leiche findet. Angeblich mit ungewöhnlicher alter Kleidung und Ausrüstung. Dieser chinesische Bergsteiger hält die Leiche zunächst für nicht erwähnenswert. Wir haben ja schon drüber gesprochen, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, auf dem Mount Everest auf Leichen zu treffen, gerade in dieser Höhe. 4 Jahre später erzählt er es aber einem anderen Bergsteiger.
Ja, und der ist sofort Feuer und Flamme, weil er ahnen kann, dass die Leiche, die dieser chinesische Bergsteiger gefunden hat, die Leiche von einem der beiden Engländer sein könnte. Doch am nächsten Tag stirbt der Chinese bei einem Lawinenabgang und das Geheimnis wird so wieder im Schnee begraben.
Erst 1999 wird ein Leichnam endlich gefunden, und zwar der Leichnam von George Mallory. Doch der tote Körper wirft Fragen auf. Warum trägt George keine Schneebrille? Wo ist das Bild seiner Frau Ruth, was er am Gipfel ablegen wollte? Vielleicht haben sie es ja wirklich bis ganz nach oben geschafft. Und was hat es mit dem gerissenen Seil um seinen Bauch auf sich?
Um die ganze Geschichte zu erzählen, drehen wir die Zeit um etwa 100 Jahre zurück und beamen uns aufs Mittelmeer. Denn dort beginnt die Reise von George, Andrew und all den anderen Bergsteigern der erfolgsversprechenden Mount Everest Expedition 1924.
Eine Sache noch. Wir erzählen die Geschichte aus George Mallorys Sicht. Seine Briefe führen uns vom Beginn der Reise bis ins letzte Lager. Natürlich besteht so eine Expedition aus vielen, vielen Menschen mehr. Da sind nicht nur Georges Kletterpartner Andrew Irvine und die anderen 10 britischen Bergsteiger, sondern vor allem über 100 Träger, Köche und Jagdtreiber.
Klar ist, ohne die wäre diese Expedition absolut nicht möglich gewesen. Trotzdem finden sie in Georges Briefen kaum Erwähnung, oft werden sie sogar geflissentlich ignoriert. Wir hätten gern mehr über sie erzählt, aber es fehlt uns an gesicherten Aufzeichnungen.
Deswegen wird das hier vor allem Georges Geschichte. Zwischen seinem ganzen verdienten Ruhm sollten wir aber nicht vergessen, dass er nur die Spitze eines großen, multinationalen und nicht unbedingt immer gleichberechtigten Teams war.
Dritter März 1924. Meine liebste Ruth. Der erste warme Hauch von Frühlingsluft kam heute Morgen. Das Schiff ist überfüllt mit Passagieren. Die meisten von ihnen gehören zu irgendeiner Reisegruppe. So viele verschiedene Akzente und Aussprachen. Irvine und ich sitzen Seite an Seite am Tisch. Gerade fahren wir die spanische Küste entlang. Wie geht es dir, du arme Zurückgelassene? Ich war froh, dass du am Freitag nicht noch länger gewunken hast. Wir konnten erst gegen 8.30 Uhr ablegen, weil die beiden Schlepper hoffnungslos vom Wind überfordert waren. Die erste Nacht war furchtbar stürmisch. Meine Liebste, ich werde oft an dich denken. Wir waren so eng zusammen in letzter Zeit und ich fühle mich dir jetzt sehr verbunden. Ich weiß, dass du nach außen hin fröhlich sein wirst und ich hoffe, dass du auch innerlich glücklich bist, während ich weg bin. Ich liebe dich, für immer. In Liebe, George.
Träge dampft die TSS California durchs Mittelmeer. Ihre weiße Brücke glänzt in der Sonne und die Holzplanken am Heck sind frisch geölt. Sie sieht aus wie eine kleine Schwester der Titanic, 12 Jahre jünger, mit ihrem großen, schrägen Schornstein und hohen schwarzen Bordwänden aus Stahl. Es ist ein moderner Luxusdampfer mit einem Tennisplatz und großen geräumigen Kabinen. An Deck stehen ein paar Passagiere, lässig an die Reling gelehnt, und wischen sich den Schweiß mit bestickten Stofftaschentüchern von der Stirn. Die erste stürmische Nacht ist schon fast vergessen und die Mittagssonne brennt hinab. Das Schiff nähert sich langsam der Küste Ägyptens. Gut möglich, dass einige Besucher der ersten Klasse hier von Bord gehen, um die frisch entdeckte Grabstelle eines alten ägyptischen Königs namens Tutanchamun zu bestaunen.
Da
Da kommt Unruhe zwischen den gebügelten weißen Anzügen und Champagnergläsern auf. Zwei Männer, ein großer Blonder und ein etwas kleinerer Dunkelhaariger, schlängeln sich durch die Menge hindurch. Beide wirken sportlich und etwas gestresst. Auch sie sind Passagiere der ersten Klasse, aber beruflich hier. Der Blonde schleppt eine metallene Konstruktion aus Schläuchen, Druckmessern und armdicken Ampullen hinter sich her. Sie diskutieren aufgeregt miteinander und ignorieren die neugierigen Blicke der betuchten Anzugträger. Denn Andrew und George haben ein kleines Problem.
Mit jedem Atemzug, den sie auf der TSS California tun, strömen etwa 2,5 Trilliarden Sauerstoffmoleküle in ihre Lungen. Das ist genug, um das Gehirn und die wichtigsten Organe ausreichend zu versorgen. Auch wenn einige der schwitzenden Passagiere in der Hitze nach Luft ringen, hier auf dem Mittelmeer ist reichlich Sauerstoff für alle da.
Doch Andrew und George wollen an einen Ort, an dem es viel weniger davon gibt. Weit oben in der Atmosphäre tummeln sich etwa nur noch ein Drittel dieser lebensnotwendigen kleinen Teilchen in der Luft. Wie bei einem verwinkelten Marmeladenglas und einem zu kurzen Löffel kann es passieren, dass der Körper dann gar nicht mehr an den Sauerstoff herankommt. Er löst sich einfach nicht mehr richtig im Blut und man erstickt.
George hat das schon einmal erlebt. Vor 2 Jahren stand er völlig erschöpft und halb im Delirium auf 8.225 Metern über Normalnull. Ein Rekord. Beim Abstieg wären er und seine 3 Begleiter fast vom Fels gestürzt, wahrscheinlich, weil sie der Sauerstoffmangel schläfrig und unachtsam gemacht hat.
2 Kollegen von George sind damals mit Flaschensauerstoff sogar noch ein wenig weitergekommen. Aber in den zigarrenverrauchten Kartenräumen des Everest-Komitees in London kamen Zweifel auf. Zweifel, ob dieses unehrenhafte Hilfsmittel einem britischen Bergsteiger überhaupt würdig sei. George weiß, dass seine Leistungen im Vergleich zu denen, die mit Sauerstoff aufgestiegen sind, immer noch als deutlich anerkannter gilt.
Ich finde es so Wahnsinn, wir reden jetzt hier drüber in den 1920er Jahren und es ist heute immer noch ein Thema. Wir haben da auch mit Lukas Wörle drüber gesprochen.
Shoutout an die letzte Folge vor dieser Folge. Schaut mal gerne, hört mal gerne ins Interview rein.
Ja, und der ist auch kein großer Fan davon. Wir haben auch verschiedene Bücher von Reinhold Messner gelesen. Leider noch kein Interview bekommen, aber das kommt hoffentlich bald.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Mal so groß
ich weiß, dass er diesen Podcast hört.
Genau, dann kommt auch ein Interview mit ihm. Auf jeden Fall ist Reinhold Messner ja auch gegen dieses Ich benutze Sauerstoff am Berg, um hochzukommen. Er hat mal gesagt, das ist für mich wie ein 1 gegen 1 gegen den Berg. Da benutze ich keine unfairen Hilfsmittel. Und ich finde es Wahnsinn, dass das hier schon ein Thema ist.
Ja, es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Race zum Südpol, wo die Briten ja auch gesagt haben, boah, also mit Hundeschlitten ist es irgendwie, ist ja gar keine Challenge mehr.
Ja,
das ist ja einfach, das ist ja unehrenhaft so.
Ja, ja.
Und dasselbe wird jetzt über Sauerstoff gesagt und du hast recht, es ist bis heute ein Thema.
Lass uns an der Stelle kurz in die Geschichte des Mount Everest eintauchen, um einmal zu verstehen, warum dieses Everest-Komitee, das hast du eben angesprochen, existiert und warum George und Andrew so nervös sind.
In den 1860ern haben die Briten in Indien angefangen, die Berge des Himalaya zu vermessen. Das war ein krasser Aufwand, die sind da mit einem Theodolit-Fernrohr, das ist ein unfassbar schweres Messgerät, mehrere 100 Kilo schwer, haben die jeden Berg mehrmals aus verschiedenen Richtungen angepeilt, um ihn dann zu vermessen, haben dann die Daten alle in irgendwelche riesigen Tabellen eingetragen und mussten dann wirklich teilweise über Monate die Höhe berechnen, weil diese Berechnungen einfach so lange gedauert haben.
Das klingt so krass nach Horror.
Ja, ich hab die Aufzeichnung actually gesehen, diese Tabellen, und das sah schlimmer aus als meine Algebra 1-Vorlesung in Mathe.
Also. Und ich finde, das sagt schon einiges aus, wenn selbst Tobo davon überfordert ist. Dabei haben sie dann einen Berg vermessen, der höher ist als alle anderen. Schon damals berechnet man überraschend genau 8.840 Meter hoch. Heute weiß man, okay, es sind 8 Meter mehr, also 8.848 Meter. Ganz genau kann man das eh nicht sagen. Eigentlich ist er sogar ein bisschen höher. Die Eisschicht auf dem Gipfel muss noch runtergerechnet werden. Zudem misst man ja immer im Vergleich zu normal Null, also dem Meeresspiegel. Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Normalnull, je nachdem, auf welches Meer man das Ganze bezieht. Und das nächste Meer ist super weit vom Himalaya entfernt.
Da gibt's richtig Probleme bis heute, weil du ja, wenn du vom Mount Everest quasi zum Meer messen möchtest, auch noch die Erdkrümmung mit einbeziehen musst. Und die Erdkrümmung, wir haben das alle irgendwie mal in der Schule gelernt, die ist halt nicht komplett genau rund. So, da gibt's verschiedene Modelle und je nachdem, welches Modell du dann annimmst, um vom Mount Everest zum nächsten Meer, je nachdem auch welches Meer du dann nimmst, Indischer Ozean oder whatever, meistens ist es wahrscheinlich der Indische Ozean, aber trotzdem musst du halt diese Krümmung berücksichtigen, je nachdem, welches Modell du nimmst, ist die unterschiedlich, ist die Höhe anders und deswegen kannst du die Höhe von so einem Berg eigentlich gar nicht so wirklich bestimmen.
Ich fand diese Geschichte, wie dieser Berg benannt wurde, mega interessant. Und zwar, man könnte sich ja überlegen, wie benennt man so einen Berg? Ich glaube, eine coole Idee wäre zum Beispiel, mit den Menschen zu sprechen, die da wohnen und zu fragen, wie nennt ihr diesen Berg eigentlich und diesen Namen dann zu übernehmen. So ein bisschen, wie es, glaube ich, auch bei der Annapurna passiert ist. Stattdessen entscheiden die sich für eine andere, sehr, sehr abwegige Option.
Stimmt. Man benennt den Everest dann schließlich nach dem Leiter des britischen Vermessungsbüros, Sir George Everest. Und ich glaube, du hast in der Recherche irgendwann zu mir gesagt, dass der das gar nicht wollte. Und der sieht auch so aus, also wenn man das googelt, Sir George Everest, der sieht sehr grumpy aus.
Tu hat in der Vorbesprechung gesagt, ich zitiere, der sieht ja aus wie der Everest. Und ich sehe es ein bisschen, ich sehe es auf jeden Fall ein bisschen. Sir George Everest war dagegen, dass man einen Berg nach ihm benennt. Er hat gesagt, ey, frag doch die einheimischen Menschen, die dort wohnen, die diesen Berg schon benannt haben und übernehmt diesen Namen dann einfach. Aber England hat sich dagegen entschieden und den dann eben Mount Everest nach Sir George Everest benannt.
Unter dem Namen kennen wir den Berg jetzt. Er ist so omnipräsent, dass wir ihn auch so in unserer Folge genannt haben. Es gibt aber auch einen tibetischen Namen, der viel älter ist und der vielleicht auch darauf schließen lässt, dass die tibetische Bevölkerung schon viel früher wusste, dass das der höchste Berg der Erde ist. In Tibet nennt man den Mount Everest nämlich Chomolangma. Das bedeutet Göttin oder Mutter der Erde.
Und an der Stelle müssen wir uns in die Situation der Briten in den 1920er Jahren versetzen. Wir kennen das aus so vielen von unseren Geschichten. Die Briten wollen krasse Sachen machen. Die sind gerade ein bisschen traurig, dass ihr Empire zerfällt. Aber vor allem, weil sie auch gerade erst zwei sehr, sehr knappe Niederlagen erleiden mussten.
Korrekt. Und zwar an den beiden extremsten Orten der Welt. Wir haben eben schon über den Nordpol und über den Südpol gesprochen. Beide dieser Pole sind nicht von der britischen Person als erste erreicht worden. Und ich glaube, das wurmt diese zigarrenrauchenden Anzugträger in den Kartenräumen der Royal Society doch ganz schön.
Auf jeden Fall. Als dann feststeht, wo der höchste Berg der Welt liegt, sind dir natürlich Feuer und Flamme, Geld und Personal aus den immer leerer werdenden Staatskassen zusammenzukratzen und zumindest den dritten Pol, wie sie den Everest jetzt nennen, zu erobern.
Und so wird eilig eine 12-köpfige Crew zusammengestellt, die sich jetzt, inklusive George und Andrew, auf der TSS California Richtung Indien befindet. Einige von ihnen kennt George noch nicht und so macht er sich auf der Reise die ersten Eindrücke.
John Hazard schien am Anfang ziemlich langweilig. Er sprach nur von Reiseklatsch, wie viele Knoten das Schiff pro Stunde fährt und ob man im Mittelmeer einen Hut tragen sollte und so weiter. Jetzt scheint er sich jedoch zu einem netten und vernünftigen Menschen entwickelt zu haben. Vielleicht war er am Anfang der Reise einfach nur etwas überdreht. Bentley Beetham ist ein echter Schatz. Gut gelaunt, selbstlos und oft die Zielscheibe unserer Witze. Andrew Irvine ist vernünftig und nicht überreizt. Er wird auf jeden Fall zuverlässig sein. Vielleicht für alles, außer für lange Gespräche.
Mitte März legt das Schiff in Bombay, dem heutigen Mumbai, an. Von dort reist die Gruppe mit dem Zug nach Westen. Das Land ist trocken und heiß. Der Zug rattert über den Staub der Ebene. George sieht kaum Berge, wenn er aus dem schmutzigen Fenster seines Waggons schaut. Die Reise dauert Tage. Erst kurz vor Darjeeling, der letzten großen Stadt im Norden, heben sich die ersten Ausläufer des Himalayas in den Himmel. Am 25. März spuckt der Zug sie auf einem kleinen Bahnhof aus. Ab jetzt geht es nur noch zu Fuß oder eben mit Lasttieren weiter.
Die Crew trifft sich in einem kleinen Hotel und plant dort das weitere Vorgehen. Von hier aus sind es noch über 100 Kilometer Luftlinie bis zum Fuß des Everests. Auf dem Boden ihrer Zimmer liegen Rucksäcke, Seile, Zeltplanen, Gaskocher und Konservendosen. Die Männer kaufen ein paar Ponys, laden ihr Gepäck auf und reiten nach Norden. Es ist immer noch heiß, immer wieder müssen sie an kleinen Bächen Halt machen und sich abkühlen. Und während die Sonne unbarmherzig auf sie herabbrennt, wird die Landschaft immer kahler.
Sie beginnen jetzt Ausschau nach Trägern und Hilfsmitgliedern zu halten. Die kleine Karawane wird so immer länger, während sie sich durch die Hochebene zieht. Die Mannschaft an sich versteht sich gut. George ist zufrieden mit seinen neuen Kollegen. Nur den vielen Tee kann er irgendwann nicht mehr ausstehen. In einem seiner Briefe schreibt er dann: Mein ganzer Körper sehnt sich nach einem Whisky-Soda. Noch fühlt es sich für ihn aber wie Urlaub an.
Nur die Sehnsucht nach seiner Familie bedrückt ihn. Der Gedanke, wie weit seine Frau Ruth und die Kinder entfernt sind, ist für George fast unaushaltbar. Er notiert immer wieder, wie lange er auf eine Nachricht von Ruth warten muss. Seine Briefe werden von einheimischen Laufburschen zur nächsten Poststation gebracht und George gibt ihnen ordentlich Trinkgeld.
Wir schauen uns in dieser Folge ja die Briefe an, die George an seine Frau geschrieben hat. Und Briefe aus dieser Zeit habe ich immer so als sehr förmlich im Kopf. Du schreibst das, was geschrieben werden muss. Wir sind da und da. Liebe Grüße. Ich liebe dich vielleicht, wenn man an seine Frau schreibt. Das war's. Aber das, was wir von George in seinen Briefen gelesen haben, ist 80% romantisch und 20% Information. Und das hat irgendwie mein Verständnis für die Zeit nochmal ganz krass durcheinander gebracht.
Ja, es ist wirklich, diese Briefe triefen vor Liebe an seine Frau. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Liebe erwidert wurde. Die beiden waren wirklich ein sehr cutes Couple und da steckt eine unglaubliche Zuneigung drin. Also du hast ja eben schon gesagt, diese Förmlichkeit, die wir aus anderen Briefen aus der Zeit kennen, so, ne, dass man sich wirklich das Förmliche erzählt und am Ende halt sagt, in Liebe dein so und so. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Es wird unglaublich persönlich und teilweise auch sehr intim.
Ja, voll. Ich wundere mich auch immer wieder, dass George an manchen Stellen Halt macht und sagt, hey, wie geht's eigentlich dir? Oder was ist mit dem Auto? Ist es noch in Ordnung? Hast du keinen Unfall gehabt? So komplett random, weil jetzt eigentlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist jetzt George die Hauptperson. Weil ja, George diese wahnsinnige Reise vor sich hat, ja auch in der Gefahr läuft zu sterben. Aber der interessiert sich währenddessen noch komplett für Ruth. Der fragt nach, wie geht's dir? Was macht das Auto? Wie läuft das Leben? Egal wie krass seine eigenen Gefahren gerade sind. Das fand ich super bemerkenswert.
Er hofft auch immer wieder, sagt, hey, bitte sei nicht traurig, dass ich nicht da bin. Ich hoffe ganz, ganz doll, dass es dir gut geht. Hast du mit den Nachbarn schon gesprochen?
Ja,
wenn wir wieder da sind, machen wir das und das. Genau, genau. Während er halt irgendwie wirklich mittlerweile schon, also die Reise wird immer härter, ne? Die Luft wird immer dünner. Es ist jetzt gar nicht mehr so einfach. Interessanter Mensch an dieser Stelle und jemand, der sich, glaube ich, mit dieser Liebe zu seiner Frau von der Zeit schon sehr abhebt.
Auf jeden Fall, George hat auch immer ein Bild von seiner Frau dabei. Das trägt er die ganze Zeit mit sich rum. Und falls ihn jemand fragt, was er denn mit diesem Bild machen will und warum er es rumschleppt, sagt er, das werde ich ganz oben auf den Everest legen. So, als, keine Ahnung, es klingt für mich wie ein Liebesbeweis zu seiner Frau. Ist irgendwie eine super schöne Geschichte, da einfach so ein Bild mitzunehmen.
Wir werden später auch nochmal darüber sprechen, weil ich glaube, dass er den Everest auch in großen Teilen aus Liebe zu seiner Frau besteigen möchte. Aber in den Briefen, die George auf der Hochebene an den Ausläufern des Himalayas an Ruth schreibt, wird er auch immer wieder philosophisch. Er fragt sich, ob die beiden glücklich sind und ob er sich nach dieser Expedition endgültig zur Ruhe setzen sollte.
Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal über Georges Vergangenheit sprechen. Die wird nämlich eine große Rolle spielen für alles, was noch kommen wird. George ist 38 Jahre alt zum Zeitpunkt des Aufstiegs. Schon als Kind ist er wahnsinnig begeistert vom Klettern. Manche sagen, er ist der Bergsteiger in England schlechthin. Und er hat eine unglaubliche Begeisterung für das Leben und starke Willenskraft. Manchmal ist er ein bisschen vergesslich. Irgendwie wirkt er manchmal wie so ein Träumer. So ein bisschen wie Edward Whymper. Shoutout an unsere Folge dazu.
Wenn ihr die Folge zu Edward Wimper nochmal hören wollt, googelt einfach Edward Wimper wild und fremd. Wir werden über Wimper auch nochmal sprechen, denn die beiden verbindet noch etwas. George ist eher an Musik und Malerei interessiert als an Technik. Er hat einen großen Charme. Er ist irgendwie auch eher so ein Künstler, habe ich manchmal das Gefühl, als ein Bergsteiger. Er hat einen sehr außergewöhnlichen Kletterstil. Seine Bergsteigerfreunde bewundern ihn dafür. Es ist fast so, als ob er am Berg tanzt. Das Ding ist, Bergsteiger war damals in England kein Beruf. Das war ein Hobby und so studiert George in Cambridge Literatur und wird Lehrer. Er beginnt als Lehrer zu arbeiten, trotzdem lassen ihn die Berge nicht los. 1914 heiratet er Ruth, sie wird neben den Bergen zu seinem Dreh- und Angelpunkt. Sie bekommen 3 Kinder und George übersteht den Ersten Weltkrieg dankenswerterweise auch relativ gut und zieht dann 1921 zu seiner ersten Expedition in den Himalaya.
Expedition klingt sehr hochgegriffen, denn eigentlich wird der Mount Everest auf dieser Reise nur am Fuß vermessen und kartiert. 1922 bricht George noch einmal auf, diesmal auf einer richtigen Expedition, mit dem Gipfel des höchsten Berges der Welt als Ziel. Doch ein furchtbares Unglück überschattet die Reise.
In einem Lawinenabgang sterben 7 Träger, die unter Georges Verantwortung stehen. Nie wieder wird er dieses Schuldgefühl für den Tod dieser 7 Menschen loswerden. Und trotzdem wagt er sich 1924 schließlich ein letztes Mal in Richtung des Dachs der Welt.
Die Nacht vom 8. April war kalt. Der Wind blies heftig in unsere Zelte. Tiefsttemperatur 4 Grad. Bevor wir uns schlafen legten, konnten wir einen Blick auf den Komholari erhaschen. Je weiter man sich von diesem Berg entfernt, desto mehr wirkt seine gewaltige Felswand wie die Grenze der ganzen Welt. Eines Tages möchte ich es mit ihm aufnehmen. Der Marsch war ein bitterer Weg. Der Wind blies den ganzen Tag eisig in unsere Gesichter. Ich lief fast den ganzen Tag, um mich warm zu halten. Abends ließ der Wind nach. Die Sterne leuchteten hell und die Temperatur sank auf 2 Grad unter Null. Beetham war in der Nacht 15 Mal draußen.
7. April. Die Gruppe hat die 4000 Meter Marke seit Tagen überschritten, das ohne bislang klettern zu müssen. Es schneit. Ihr Camp, eine Ansammlung von beigen Zelten und einem Lagerplatz, schmiegt sich in einer flachen Senke in die weite Ebene. George sitzt in seinem kleinen Zelt und schreibt im Licht der flackernden Öllampe an seine Frau. Ihm gehe es gut, besser als auf den letzten Expeditionen.
Nur der General, der Anführer ihrer Expedition, scheint zu schwächeln. Sein Herz verträgt die Höhe nicht. Obwohl er eine etwas tiefer gelegene Route als George, Andrew und die anderen gewählt hat, hinkt er immer weiter zurück. In der Ferne ragen die Berge des Himalayas auf, blau, grau und kantig, wie in einer Kinderzeichnung.
Tore und ich, wir haben uns natürlich auch gefragt, wie die Zelte aussehen, die die Männer auf ihrer Reise benutzen. Man muss sich das vorstellen, gerade für so sehr große Höhen und dann später auf der Reise gibt es damals einfach keine kommerziellen Produkte, weil das hätte niemand kaufen wollen, höchstens für Soldaten oder eben größere Gruppen.
George schreibt in seinen Briefen immer wieder, dass sie hauptsächlich sogenannte Wimper-Zelte benutzt haben. Da hat's bei uns geklingelt.
Ding dong.
Und vielleicht auch bei euch, wenn ihr schon länger dabei seid.
Wir haben es ja eben schon geklärt, Edward Wimper, checkt die Folge aus, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Wimper ist ein Engländer, auch ein wahnsinnig begabter Kletterer, auch eine ziemlich kontroverse Persönlichkeit. Wir haben vor ungefähr einem Jahr die Folge über ihn gemacht und die Erstbesteigung des Matterhorns.
Ich glaube, sie heißt sogar die Erstbesteigung des Matterhorns oder so.
Was für ein unkreativer Titel an dieser Stelle.
Hey, das war glaube ich der zweite Titel.
Wimper hat dieses Zelt extra für die Berge entworfen. Und das ist so krass, weil das ist genau das Zelt, wie man das sich so richtig klassisch vorstellt, wenn man an Zelte denkt. Klein und handlich, geformt wie so ein großes A, 2 schräge abfallende Wände, ein paar Schnüre und Stäbe.
Dieses Whimper-Zelt wurde ein bisschen verbessert dann noch, aber in Grundform beibehalten. Bis in die 1960er war das Standard am Berg. Also fast 100 Jahre lang hat dieses Zelt quasi das komplette Bergsteigen dominiert. Man wollte das so leicht wie möglich machen. Nylon gab's damals noch nicht. Gewachste Baumwolle wäre zu schwer gewesen. Und deswegen hat man einfach, auch zu Georges Zeit, geölte Seide als Zeltstoff genommen. Also wirklich den teuersten Stoff, den es gibt, ein bisschen eingeölt. Aber das war halt leicht und wasserdicht.
Da ist eine Sache, die der kleinen Gruppe mehr zu schaffen macht als die Kälte oder die dünne Atmosphäre in der Höhe. Es ist die Sonne, die erbarmungslos vom wolkenlosen Himmel auf sie niederbrennt. Zwar ist es immer noch kühl, der Wind fegt die aufgewärmte Luft schnell davon, aber ihre Strahlen bohren sich wie Nadeln in die Haut der Männer.
Sonnencreme gab es damals noch nicht. Und auch das Bewusstsein für den Schaden, den eine pralle Mittagssonne trotz empfundener Kühle anrichten kann, war noch nicht wirklich ausgeprägt. Spätestens jetzt, Mitte April, haben fast alle einen ordentlichen Sonnenbrand. Bei einigen pellt sich sogar die Haut. Und George muss improvisieren.
14. April 1924. Meine Liebste. Während ich in meinem Zelt sitze und schreibe, habe ich einen Topf mit Fett neben mir, in den ich gelegentlich einen Finger tauche und ein wenig auf die schmerzenden Stellen meines Gesichts reibe. Der Wind und die Sonne haben uns in den letzten 3 Tagen ganz schön zu schaffen gemacht. Das Gesicht mit den meisten schuppigen Wucherungen und Rissen ist zweifellos das von Hazard. Er ist scharlachrot. Ich fühle mich nicht gut. Ich habe etwas mit meinem Bauch, vielleicht eine leichte Darmentzündung.
Sie folgen jetzt der gleichen Route, die Sie auch schon 1921 und 22 in die Nähe des höchsten Punktes der Erde bringen sollte. Der lange Tross zieht sich über hunderte von Metern auf einem engen Trampelpfad durch die karge, leblose Ebene. Die Yaks, ihre Transporttiere, bilden den Abschluss. Sie sind von den Anstrengungen der Reise müde und erschöpft. Morgens stehen sie fast 3 Stunden in der Kälte, bis sie für den Tag beladen sind. George hat Darmbeschwerden. Das Trinkwasser neigt sich dem Ende zu.
Abends kommen sie meist erst nach Einbruch der Dunkelheit im nächsten Lager an. Dann plaudern die Briten noch ein wenig unter sich im grünen Messezelt, bis sie einer nach dem anderen einnicken und sich ihr Schnarchen mit den klagenden Lauten der Yaks von draußen vermischt. Das Wetter ist anders als in den letzten Jahren und George vermerkt mit Sorge, dass es deutlich bewölkter wirkt als sonst. Graue Nebelschwaden wachsen an den Berghängen empor. Die Luft ist feucht und es riecht unheilvoll nach Regen. Und dann flattert eine traurige Nachricht ins Camp.
14. April. Gestern erreichte uns die Nachricht, dass der General nicht weiterkommt. Natürlich tut es uns leid für ihn. Ich glaube nicht, dass es die Reise durch Tibet erheblich erschwert. Trotzdem fehlt uns eine starke Kraft und wir werden ihn im Basislager vermissen. Nun übernimmt Norton das Kommando und wir könnten keinen besseren Anführer haben. Er hat mich zu seinem Stellvertreter und zum Anführer der gesamten Klettergruppe ernannt.
Georges Magen geht es wieder zumindest einigermaßen besser. Am 28. April kommen sie endlich am Fuß des Mount Everest an. Die große Yak-Herde kommt ein letztes Mal zum Stehen. Ab hier müssen die Bergsteiger und die Träger also alles selbst schleppen. Es stürmt, als sie ihr Basislager unter der gigantischen Nordflanke aufschlagen. Inmitten von Geröllhaufen und Gletscherzungen treten sie den Boden platt und stellen ihre Zelte auf. Die Kisten voller Konservendosen, Pemmikan, Tee, Nüssen und Kakao stapeln sie unordentlich in der Mitte des Lagers auf. Schon jetzt wächst eine dünne Schicht Schnee auf ihn. Der Blick zum Gipfel ist von dunklen Wolken verhüllt.
Nachts wird es hier auf 5500 Metern schon minus 30 Grad kalt. Frierend hocken die Männer in ihren Zelten und warten auf besseres Wetter, um die nächsten Lager anzulegen. Es sind noch knapp 3000 Höhenmeter bis zum Gipfel. In den Abendstunden gehen sie noch einmal die Ausrüstung durch. Vor allem die Sauerstoffgeräte werden immer wieder getestet. Andrew Irvine hat fast die ganze Anreise zum Basislager immer wieder daran herumgebastelt. Jetzt präsentiert er stolz eine neue Konstruktion, die noch einmal 2 Kilogramm leichter ist. George ist überzeugt. Trotz des immer noch hohen Gewichts und der Unzuverlässigkeit der Ventile in der Kälte wollen sie den Aufstieg nun geschlossen mit Sauerstoff versuchen. Und sie schmieden einen Plan, wie der Gipfel in ein paar Tagen erreicht werden könnte.
Am ersten Tag errichten 2 Männer mit Sauerstoff das Lager 5 auf 26.500 Fuß. Am nächsten Morgen starten sie zum Gipfel, falls es windstill ist. Andernfalls warten sie und schmelzen Schnee. 2 mit Sauerstoff kommen am zweiten Tag zum Lager 5. Sie unterstützen die erste Gruppe und machen, falls diese scheitert, selbst einen Versuch am nächsten Tag. Andernfalls gehen alle 4 am nächsten Tag gemeinsam weiter, in 2 Gruppen zu je 2 Personen.
Ich finde, an der Stelle sei die Frage in den Raum gestellt.
Sei die Frage. Ja, bitte. Machen Sie weiter. Sorry.
Ich finde, an der Stelle sei die Frage in den Raum gestellt, wer jetzt zum Gipfel geht und wer nicht. George sagt ja, sie gehen in 2 Gruppen zu je 2 Personen. Daher stelle ich auch mir die Frage, will George selbst unbedingt zum Gipfel? Und ich glaube, da haben wir eine klare Antwort drauf, oder?
Ja, man merkt vor allem in einem seiner Briefe an Ruth, den vom Ende April, dass George unbedingt derjenige sein will, der den Gipfel erreicht. Er schreibt,
das Telegramm, das unseren Erfolg verkünden wird, wird keine Namen nennen. Wie sehr wirst du hoffen, dass ich zu den Eroberern gehöre? Und ich glaube nicht, dass du enttäuscht sein wirst. Wir haben da ja die Problematik, dass einmal seine Briefe auf die Reise geschickt wurden und eben das Telegramm, das den Erfolg verkündet. Ihr könnt gerne 3-mal raten, was wahrscheinlich eher zu Hause ankommen wird. Natürlich das Telegramm, dass der Mount Everest erreicht wurde. Und George will, dass seine eigenen Briefe dann möglichst schnell danach eintreffen, damit seine Frau weiß, es war nicht irgendjemand, der den Gipfel erreicht hat, sondern mein Mann.
Ja, genau. Und ich finde, man merkt hier schon, wie optimistisch er ist. Er sagt ja nicht, falls wir den Gipfel erreichen, sondern er sagt, das Telegramm wird dann schon kommen und dann wirst du erfahren, dass ich es war. Also er ist in zweierlei Hinsicht optimistisch. Erstens, dass er zur Gipfelgruppe gehören wird und zweitens, dass sie den Gipfel auch erreichen werden.
Genau, wir haben in diesem Camp jetzt noch 7 britische Bergsteiger und über 100 Träger im Basislager. Natürlich besonders die Träger werden nicht auf 8848 Meter klettern und von diesen britischen Bergsteigern nur 2 Zweierteams, von denen sich am Ende nur 1 durchsetzen kann, also weniger als 1/3 der Gruppe.
Aber wer konkret, das ist noch gar nicht festgelegt. Im Prinzip haben alle die gleichen Chancen, es kommt auf die körperliche Fitness und eine ordentliche Portion Glück an.
George ist aber, zumindest wenn man jetzt nach den Briefen urteilen kann, wahrscheinlich derjenige, der am verbissensten dafür kämpft, in der letzten Gruppe, also in der Gipfelgruppe zu sein. Vor 2 Jahren stand er ja schon mal ganz weit oben und jetzt ist er 38, das ist so ein bisschen wie Fußballspieler heute, die ja auch
So ein bisschen so zu alt schon.
So ihre Prime so zwischen 24 und 30 haben und mit 38 dann sehr, sehr sicher auf das Karriereende zu steuern. Und so ist es auch bei George, der ist bald zu alt für diese Anstrengung. Diese Expedition wird also Georges letzte Chance sein und ich glaube, das weiß er selbst ganz gut.
Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum George so verbissen ist, diesmal die Spitze des Mount Everest zu erreichen. Wir haben ja schon über das innige Verhältnis von George zu seiner Frau Ruth gesprochen und zu seinen 3 Kindern. Die sind eine sehr cute Familie, eine sehr enge Familie, aber die müssen auch ganz schön drunter leiden, dass ihr Mann bzw. ihr Vater so lange weg ist. Emotional natürlich, klar, aber auch finanziell.
Ja, eigentlich ist George ja Lehrer, aber während dieser Expedition bekommt er natürlich nur ein schmales Gehalt. Es ist so wenig, dass die Familie im Winter kaum heizt, um eben Kohlen zu sparen und sich die Kinder regelmäßig erkälten.
Das ist so krass, ne? Dass so ein Bergsteiger, der gute Aussichten hat, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen, des höchsten Bergs der Welt, dass der trotzdem mit seiner Familie noch strugglen muss.
Ja, der jetzt eine frierende Familie zu Hause hat und ganz genau weiß, klar, Prestige, super wichtig, aber ich muss es auch finanziell schaffen, um danach wieder für meine Familie sorgen zu können.
Wenn George jetzt allerdings den Gipfel wirklich erreichen würde, dann wäre das wahrscheinlich kein Problem mehr. Dann hätte er Presseverträge, er könnte ein Buch schreiben, er hätte so viel Prestige, dass die Familie sich wieder Kohle leisten könnte und sie sich wahrscheinlich ein gutes Leben machen könnten mit ihm als zur Ruhe gesetzten Bergsteiger-Lehrer.
Dritter Mai 1924. Irvine, Odell, Hazard und ich sind zum Camp 1 aufgebrochen. Die Hälfte der Träger ist viel zu langsam. 5. Mai. In dieser Nacht war Schnee gefallen. Wir seilten alle Männer in drei Gruppen an. Auf dem offenen Gletscher blies uns der Wind den Schnee böse ins Gesicht. Die Träger waren erschöpft und spürten die Höhe sehr. Meine Stiefel waren hart gefroren.
Den ganzen Mai hindurch bleibt das Wetter schlecht. Der Everest zeigt sich von seiner schlimmsten Seite. Hagelstürme prasseln auf die Männer herab, während sie mühsam zwischen den Camps hin und her klettern und immer wieder neue Zelte errichten. Erst am 1. Juni klart der Himmel etwas auf. Die Sonne wirft goldene Strahlen durch die letzten Reste der schwarzen Wolken.
Zusammen mit Major Bruce und Andrew Irvine will George einen ersten Aufstieg wagen. In Begleitung von 8 Trägern steigen sie den gefährlichen Nordgrat empor. Die Luft ist dünn, die Kälte beißend und ein Sturm zieht über die Kämme. Aber die Männer sind fest entschlossen. Irvine, der jüngste der Gruppe, muss zurückbleiben. Er ist aufgebracht, sein Ehrgeiz lodert und so schreibt er in sein Tagebuch: Fühle mich topfit, statt als verdammte Reserve unten zu bleiben, wäre ich viel lieber in der ersten Seilschaft mit aufgestiegen. Die Höhenluft und das Grollen des Windes verstärken das Gefühl der Ausgeschlossenheit in ihm.
George und Bruce haben kaum das Lager 4 hinter sich gelassen, als sie ein neuer Sturm trifft. Der Wind peitscht über die schneebedeckten Felsen und schickt eisige Böen, die ihnen den Atem rauben. Doch die beiden kämpfen sich Meter um Meter weiter, bis die Kräfte der Träger erschöpft sind. 4 Träger lassen schließlich ihre Lasten fallen und kehren um, während die anderen unter schwersten Anstrengungen das Lager 5 auf etwa 7700 Metern errichten. Am nächsten Tag ist Bruce am Ende seiner Kräfte und ringt um Atem. Sein Herz gibt Alarmzeichen. Es bleibt keine Wahl. Der Gipfelangriff wird abgebrochen und enttäuscht steigen George und Bruce wieder hinab.
2 Tage später wagen es der stellvertretende Expeditionsleiter Edward Norton und Somerwell, einer von Georges Bergsteigerkollegen, erneut. Auch sie kämpfen sich durch das endlose Weiß, begleitet von einem kleinen Team Trägern, die ihre unermüdliche Unterstützung geben. Irvine, noch immer vom Wunsch verzehrt, selbst den Gipfel zu erreichen, wartet frustriert im Lager und schreibt in sein Tagebuch: Ich hoffe, sie haben es bis zum Gipfel geschafft, aber bei Gott, ich wünschte, ich könnte es auch mal versuchen.
Norton und Somerville erreichen schließlich die Rekordhöhe von 8573 Metern ohne Sauerstoffflaschen, nur mit Willenskraft und Entschlossenheit. Auf diesem unsicheren, schneebedeckten Steilhang fängt Somerville ein legendäres Foto von Norton ein, der wie eine winzige Figur auf dem endlosen Hang erscheint. Der Gipfel ist jetzt weniger als 300 Meter entfernt, doch die Zeit und die Höhe nagen an ihrer Kraft. Schließlich müssen sich die beiden zur Umkehr entschließen, erschöpft und beinahe erdrückt vom unsichtbaren Gewicht des Berges.
Doch beim Abstieg passiert das Unfassbare. Norton, leichtsinnigerweise ohne Schneebrille unterwegs, verliert sein Augenlicht. Schneeblind stolpert er die Hänge hinab, während Somerville ihn stützt. Das Glück ist auf ihrer Seite und trotz ihrer immensen Erschöpfung erreichen sie schließlich das Lager, wo George und Irvine auf sie warten.
Holy hell, das ist jetzt richtig dramatisch.
Ja, es ist sauspät im Jahr. Der Monsun steht quasi vor der Tür.
Genau, das müssen wir nochmal sagen. Der Monsun kommt im Sommer. Das heißt, eigentlich ab Juni sollte man diesen Berg nicht mehr ersteigen, weil dann Monsungefahr ist und dann kann man es vergessen, diesen Berg zu besteigen.
Und Norton ist jetzt schneeblind. Also wahrscheinlich nur temporär, genau wissen es die Männer zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber der kann auf jeden Fall nicht mehr aufsteigen und das ist der stellvertretende Expeditionsleiter. Das ist eigentlich die Person, die ganz sicher auf den Gipfel gekommen wäre, wahrscheinlich zusammen mit George.
Ja, ich glaube, wir können sagen, das wäre das Dreamteam gewesen. George hat wahrscheinlich den größten Bunch an Erfahrung. Auch Norton ist ein super begabter Kletterer und jetzt kann George Norton nicht mehr mitnehmen. Er muss also entweder sagen, Leute, diese Reise hat viel Spaß gemacht, aber wir müssen jetzt zurück, der Monsun ist viel zu nah, oder entscheidet sich für einen Kletterer, der viel weniger begabt ist als Norton und das sind alle Kletterer, die jetzt noch verbleiben und available sind.
Die sind alle auch fertig jetzt. Also du hast ja schon gesagt, sie sind schon so lange am Berg. Es gibt eine Person, die noch ein bisschen Feuer hat. Eine Person, die noch athletisch genug ist. Eine Person, die noch am meisten Kraft hat von allen.
Genau, wir haben ja schon gesagt, das Dreamteam wäre Norton und George, beide mit viel Klettererfahrung, beide auch sehr, sehr sportlich. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Also für George spielt das, ich gehe zurück und mache den Aufstieg im nächsten Jahr, vielleicht keine Rolle, weil er schon so alt ist.
Der will nicht zurück, der will es noch einmal probieren. Der sitzt hier in diesem Zelt und sagt, Digga, ich gehe einmal, probiere ich es jetzt noch.
Obwohl der Monsun so nah ist wie nie und obwohl die Auswahl, die jetzt treffen muss, sehr, sehr begrenzt ist.
Wir können spoilern, George entscheidet sich, mit Andrew Irvine zu gehen. Und an sich ist es eine gute Wahl. Andrew ist 22 zum Zeitpunkt des Aufstiegs. Ich glaube, er wird vor allen Dingen auch ausgewählt, weil er sich so gut mit den Sauerstoffgeräten auskennt. Und George halt weiß, wir müssen es mit diesen Sauerstoffgeräten versuchen, sonst schaffen wir es nicht.
Das klang super, super positiv, was du jetzt gesagt hast. Und ich würde auch sagen, sportlich steht Irvine an der Spitze in diesem Bergsteiger.
Absolut, absolut. Das ist so ein krankes Tier, wirklich. Das ist ein absolutes Tier.
Ja, ich sehe hier noch irgendwie, hat Rudermedaillen gewonnen, ist ein super, super Sportler. Das einzige Problem, was Irvine hat, ist, dass er keine Ahnung vom Klettern hat. Und das ist so insane.
Ja, eigentlich ist Irvine der wildeste Charakter auf dieser Expedition. Der wurde so ein bisschen als Test mitgenommen. Es wurde gesagt, okay, wir wollen auch mal einen Jungen mit auf die Expedition nehmen. Ich meine, der ist 22, ne, super jung. Und der hat einmal eine Expedition nach Spitzbergen gemacht. Klar, okay, Kälte, weiß er Bescheid, aber der hat überhaupt keine Ahnung vom Leben in der Höhe, der hat keine Ahnung vom Klettern. Der erlebt das gerade alles zum ersten Mal und soll jetzt direkt mit auf die Spitze des Mount Everest.
Das ist exactly so, als würde sich ein Bergsteigerteam bei uns melden und sagen, hey, einer von euch beiden kann gerne mitkommen.
Ja, so, also uns mit nochmal mehr Sporterfahrung und einmal kurz nach Spitzbergen gewesen.
Das müssen wir auf jeden Fall einwerfen, ja, stimmt. Aber es ist so, ich finde die Wahl, Irvine mitzunehmen, von Anfang an unsinnig.
Findest du unsinnig? Ich kann es verstehen.
Aber ich kann verstehen, dass man austesten will, wie man sich in solchen, wie 22-Jährige in solchen Situationen klarkommen, auf jeden Fall. Aber George wählt Irvine aus. Und er wählt einen super Sportler aus. Er wählt jemanden aus, der sich mit den Sauerstoffflaschen auskennt. Er wählt aber auch jemanden aus, der in der Seilschaft keine Ahnung haben wird. Und das haben wir gelernt. Das haben wir vor allen Dingen im Interview mit Lukas Wörle gelernt. Du musst dir jemanden suchen. Entweder du machst es alleine oder du hast jemanden, mit dem du dich zu 100% in dieser Seilschaft verstehst. Du weißt, wenn ich das mache, wird der andere das machen. Und du hast immer dieses Vertrauen zu dem anderen. Und egal, wie gut die beiden sich verstehen, die werden nicht gut zusammen klettern können.
Ja.
Und von daher wäre es wahrscheinlich ideal, jetzt zu sagen, wir warten entweder noch ein paar Tage, bis es Norton besser geht, laufen dann vielleicht in den Monsun hinein, aber probieren es, oder wir blasen die Reise ab.
Ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, die Reise hier zu beenden. Denn das, was jetzt als nächstes passiert, wird als die erste große Tragödie am Everest in die Geschichte eingehen. Und bevor George also tatsächlich mit Irvine zum letzten Versuch zum Gipfel aufbricht, schreibt er noch einen allerletzten Brief an seine Frau.
meine liebste Ruth. Es bringt nichts, Männer unfit den Berg hinaufzuschicken. Die Physis der ganzen Gruppe hat stark gelitten. Die einzige Hoffnung besteht nun darin, wieder fit zu werden und mit einem einfacheren, schnelleren Plan vorzugehen. Ich weiß nicht, ob ich fit genug bin. Die Kerze brennt herunter und ich muss aufhören. Liebling, ich wünsche dir das Beste, was ich kann, dass deine Sorgen enden, bevor du diesen Brief erhältst. Die Chancen stehen 50-1 gegen uns, aber jetzt wollen wir es uns beweisen. Ganz viel Liebe an dich. Dein dich stets liebender George.
George kennt den unbändigen Ehrgeiz seines 22-jährigen Kletterpartners und er weiß um seine Expertise mit den Sauerstoffgeräten. Der stellvertretende Expeditionsleiter Norton, immer noch halbblind und entkräftet, drückt George und Irvine am Morgen des 8. Juni die Hände und wünscht ihnen alles Glück der Welt. Mit einem letzten Lächeln auf den Lippen verschwinden die beiden aus den Blicken ihrer Kameraden und steigen in die unerbittliche Höhe empor, dem kalten Himmel entgegen.
Der Berg legt sich wie ein unüberwindbares Bollwerk um sie und bald sind die beiden nur noch winzige Silhouetten im blendenden Schnee. Odell, der sich am Morgen einen kleinen Aussichtspunkt sucht, um die beiden zu beobachten, kämpft sich durch die Wolkenbänke, die die Sicht immer wieder verdecken. Kurz nach Mittag reißt der Nebel plötzlich auf und in diesem kurzen Augenblick erblickt er George und Irvine, die wie zwei schwarze Punkte sich dem Second Step nähern. M und I gehen zur Gipfelpyramide, schreibt Odell in sein Tagebuch und ist sich sicher, dass die beiden es bis zum Gipfel schaffen werden.
Doch die Wolken ziehen wieder zu und der Everest verschlingt die beiden Männer. Stunden vergehen und die Zeit scheint stillzustehen. Odell ruft in die weiße Leere des Schneesturms, pfeift in der Hoffnung, ein Lebenszeichen zu hören. Doch der Berg bleibt stumm.
Als Odell das Lager 6 erreicht, findet er dort nur ein chaotisches Durcheinander. Verstreute Kleidung, verlassene Zelte und leere Sauerstoffflaschen. George und Irvine sind nirgends zu sehen. Er klettert ein Stück höher, doch die beiden bleiben verschwunden. Entkräftet und mit schweren Herzen kehrt Odell ins Lager 4 zurück und legt am Berg das verabredete Signal. Zwei Schlafsäcke in Form eines Tees. Das Zeichen für keine Spur, Hoffnung aufgegeben. Die wichtigste Frage, die sich bis heute immer noch stellt, die wir auch heute nicht beantworten können, ist: Haben George Mallory und Andrew Irvine tatsächlich den Aufstieg geschafft? Standen sie als erste Menschen der Welt auf dem Gipfel oder waren es am Ende doch Hillary und Norgay, die fast 40 Jahre später, auf jeden Fall ein bisschen später, deutlich später muss man ja sagen, den Everest am Ende erklommen haben als Erste?
Ja, und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, einmal über das zu sprechen, was in der Zwischenzeit von 1924 bis 2024 alles gefunden wurde und vor allem auch, was nicht gefunden wurde.
Zum Beispiel die Leichen der Männer. Und wir haben es ja schon erwähnt, bis jetzt ist nur eine vollständige Leiche gefunden worden, und zwar die Leiche von George im Jahr 1999 nach einer echt langen Suche und sehr aufwendigen Suche. Es ist unfassbar schwer, so weit oben auf dem Everest eine Leiche erstmal zu finden in dem ganzen Schnee und dann auch noch zu untersuchen. Also dicke Props
Ja, alleine Leiche zu bergen am Mount Everest ist unfassbar schwierig. Und ich finde, da spielt das rein, was vor 2 Wochen gefunden wurde. Und zwar der gefundene Schuh. Höchstwahrscheinlich, wir müssen noch die DNA-Tests abwarten. Wir informieren euch über sämtliche Updates auf Instagram @wildundfremd. Ob dieser Schuh tatsächlich von Irvine stammt oder nicht, die Chance darauf ist auf jeden Fall hoch.
Was wir vom Körper von George aber wissen, ist, dass ein paar Sachen gefehlt haben. Wir haben es ja schon erwähnt, das Foto von Ruth, was er immer dabei hatte, was ihm so viel Halt auch auf der Expedition gegeben hat und was er am Gipfel ablegen wollte, das ist nicht mehr da.
Das könnte natürlich ein klares Indiz sein, dass George tatsächlich auf dem Gipfel war und dort das Bild niedergelegt hat. Es gibt noch ein anderes Beweismittel, das nicht bei George Leiche lag. Und das ist die Kamera der Gruppe.
Ja, die beiden hatten nämlich eine Filmkamera dabei. Und wenn sie auf dem Gipfel gewesen wären, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie dort auch Fotos gemacht haben. Das Ding ist, bei George ist sie nicht. Das heißt, sie muss wahrscheinlich irgendwo bei Irvine sein. Und es wurde ja jetzt vor 2 Wochen Irvines Fuß gefunden. Das heißt, wir wissen ungefähr, wo Irvines Leiche sein könnte und damit auch, wo diese verschollene Kamera ist, die uns Aufschluss darüber geben könnte, was tatsächlich auf dem Gipfel passiert ist.
Es gibt aber auch ein Argument, das dagegen spricht, und das wäre der Eispickel von Irvine. Der wurde nämlich ungefähr 100 Meter unter dem Gipfel gefunden. Warum Irvine ihn dort liegen gelassen hat, weiß man nicht. Vielleicht ist er dort schon gestorben, vielleicht haben sie es nur bis so weit geschafft, vielleicht wollte er sich nur eine bestimmte Stelle markieren. Ganz klar bleibt das bis heute nicht.
Wir müssen vielleicht auch nochmal über diese Sichtung sprechen, die Odell macht. Der letzte Mensch, der die beiden noch lebend klettern sieht. Denn Odell widerspricht sich immer wieder, wo genau er die beiden das letzte Mal gesehen haben will. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sie irgendwo vor dem sogenannten Second Step gesehen hat. Dieser Second Step ist eine wahnsinnig schwierige Kletterpassage. Es gibt Leute, die den so bewerten, dass George Mallory, der ja wahnsinnig begabt war, auch schon damals, das gerade noch so alleine geschafft hätte, ohne Hilfsmittel, mit einem Kletterpartner zusammen. Aber es ist doch schon eigentlich der schwerste Part kurz vorm Gipfel. Heute sind da Leitern angebracht, heute ist das alles machbar, aber es ist eben ein riesiges Hindernis, was auch mit den damaligen Kletterausrüstungen wirklich extrem schwer zu bewältigen war.
Wenn man jetzt Odell glaubt und glaubt, dass sie tatsächlich so hoch am Berg waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass George und Irvine tatsächlich auf dem Gipfel waren, relativ hoch.
Es kann auch sein, dass nur George auf dem Gipfel war. Dass Irvine am Second Step ihm quasi hochgeholfen hat und George dann alleine auf den Gipfel geklettert ist.
Das ist ein gutes Argument, aber ich glaube, George Mallory ist so ein lieber Typ, der hätte niemanden zurückgelassen, nur um auf den Gipfel zu klettern und dann wieder runterzukommen. Ich glaube, der weiß genau, dass Irvine in dieser Zwischenzeit unfassbar hätte leiden müssen.
Reinhold Messner ist bis heute davon überzeugt, dass die beiden es nicht bis zum Gipfel geschafft haben. Und ich glaube mittlerweile auch, dass die beiden zwar beim Abstieg umgekommen sind, dafür sprechen auch die Funde der Leichen, zumindest der Leiche von George, aber dass sie es trotzdem auch nicht bis zum Gipfel geschafft haben, dass sie einfach irgendwann gemerkt haben, entweder der Sauerstoff geht aus, der Second Step ist viel zu schwer, um den zu schaffen, oder das Wetter wird schlechter, wir müssen umdrehen, und dass sie dann beim Abstieg gestorben sind.
Ich glaube, beide haben den Gipfel erreicht. Da bin ich mir
krass,
irgendwie relativ sicher, dass sie es geschafft haben, vor allen Dingen mit Mallorys Ehrgeiz und Irvines Erfolgsdruck. Ich glaube, der wollte das unbedingt schaffen, weil niemand damit gerechnet hat, dass ausgerechnet Irvine einen Fuß auf den Gipfel setzen kann. Ich glaube, sie haben es geschafft, aber in einem Zustand, in dem sie nicht fähig waren, Bilder zu machen. Das heißt, ich glaube, wenn die Kamera gefunden wird, dann werden da keine entsprechenden Bilder drauf zu sehen sein. Aber wenn man das Foto von Georges Frau findet, dass man das oben auf dem Gipfel finden wird. Und ich glaube, nach dieser Leistung haben sie dann versucht, runterzugehen und sind dabei dann gestorben. Dafür könnt ihr auch dieses abgerissene Seil sprechen.
Wir werden es wahrscheinlich niemals rausfinden, aber wir werden neue Anhaltspunkte haben, sobald die Kamera gefunden wird, die sich irgendwo im Bereich dieses Fußes von Irvine befinden muss. Normalerweise würde jetzt in typischer Wild- und Fremdmanier noch ein Zitat kommen. Von Dominik eingesprochen. Übrigens liebe Grüße an Dominik, der heute für uns den George gesprochen hat.
Wie immer verlinkt auch in den Shownotes. Ne? Ich habe es eingeführt und das ist super cool.
Das ist mega cool. Also ja, wenn ihr ihn recherchieren wollt und seine Stimme wo in anderen Kontext. Er hat schon sehr viel für uns eingesprochen.
An dieser Stelle. Ja, Wahnsinnstyp. Shoutout auf jeden Fall. Genau, du hast gesagt, wir haben ein Zitat reingeschrieben, was wir nicht haben aufnehmen lassen. Ein sehr kurzes Zitat.
Und vielleicht auch ein Zitat, was gar nicht so richtig wiedergegeben wurde. Deswegen haben wir es nicht einsprechen lassen, weil es nicht genau so überliefert worden ist.
Ihr müsst euch vorstellen, irgendein Reporter drängt sich durch zu George Mallory und sagt, hey, warum willst du unbedingt auf den Gipfel des Mount Everest? Das ist doch eine wahnsinnig schwierige Tour. Warum machst du das alles? Und George Mallory dreht sich so leicht zu ihm, guckt ihm wahrscheinlich nicht mal richtig in die Augen und sagt, weil er da ist.
Das ist zu einem der berühmtesten Zitate des Bergsteigens geworden und das ist wahrscheinlich das berühmteste Zitat von George Mallory. Und es ist ein Zitat, womit super viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger bis heute begründen, warum sie eigentlich klettern.
Und damit begründen wir auch, warum wir Folgen über alles Mögliche machen. Wir sagen einfach, weil es die Chance gibt, weil es die Möglichkeit
weil
gibt.
Weil es einfach da ist. Ich meine, nichts ist mehr einfach so da als ein riesiger Berg. Der ist einfach da und ich kann mich damit identifizieren. Wahrscheinlich ist das Zitat aber gar nicht so richtig. Wahrscheinlich war es eher so, dass dieser Reporter George irgendwann genervt hat. George war in einer Bar, wollte seinen
Whisky-Soda genippt und hatte eigentlich gar keine Lust, eine Frage zu beantworten.
Und hat dann gesagt, ja, Digi, weil er halt da ist. So, so die trivialste Antwort. Aber diese trivialste Antwort, die George in dieser Situation gegeben hat, war wahrscheinlich am Ende die wahrste Antwort, die er hätte geben können.
Das war's von uns. Wir freuen uns unfassbar, dass ihr uns so lange zugehört habt. Wir müssen uns noch einmal, zweimal sogar richtig dick bedanken. Das erste Mal bei
werkzeug-garten.de. Svenja und Raphael Jäger unterstützen uns schon ziemlich lang und ich glaube, jetzt zum ersten Mal sind wir so im Herbst-Winter. Es wird dunkel draußen, es wird traurig, einsam und schwarz.
Ich finde es so insane, wie wir es zu jeder Jahreszeit hinkriegen, zu argumentieren, dass man jetzt auf jeden Fall den Garten machen soll.
Jetzt auf jeden Fall um seinen Garten kümmern.
Das haben wir im Frühling auch gesagt.
Raus, geht, kümmert euch um unseren Garten.
Nein, eigentlich muss man sich immer um den Garten kümmern. Ja, das sage ich hier ganz offen. Mhm. Also wir haben auch Freunde, die einen Garten haben und wirklich die kümmern sich.
Wir haben selber auch einen Garten. Wir haben Eltern, die einen Garten haben.
Wir haben Eltern, die einen Garten haben.
Ich glaube, wir haben
ein brachialer Unterschied.
Durch unsere fehlende Mithilfe hat sich das Besitzrecht langsam sehr doll verschoben.
Ich glaube, das Besitzrecht war nie ausgeglichen. Aber es ist in Ordnung. Wir
das
damit
Besitzrecht
klar.
War früher deins, weil du da alleine drin Fußball gespielt hast.
Ja, bis ich angeschrien wurde von den Nachbarn. Shoutout.
Shoutout an dieser Stelle. Ihr Lieben, schaut mal bei werkzeug-garten.de vorbei. Ich meine, wir haben schon viel über die krassen Äxte gesprochen, die du dort haben. Krummholz ist insane gut, habe ich mir sagen lassen. Das sind so Sachen, die einfach 20, 30 Jahre halten. Aber es gibt auch Leuchten. Und zwar richtig krass, nice designte Außenleuchten, die man einfach mal schön draußen an die Hauswand anschrauben kann. Sieht so ein bisschen aus wie London im 19. Jahrhundert und gerade jetzt im Herbst ein richtig nice Feeling.
Bisschen umsonst Nachbarn nerven? Nein, versprochen. Wirklich wunderschön. Checkt auf jeden Fall werkzeug-garten.de aus. Link wie immer oben in den Shownotes. Und wir würden uns freuen, wenn ihr bestellt und da noch wild und fremd eingeben könnt. Das freut uns dann immer doppelt.
Übrigens ab 50 Euro Bestellwert in Deutschland. Versandskostenfrei.
Let's go. Wir müssen uns noch einmal bedanken. Und zwar bei Menschen, die uns ganz freiwillig unterstützen. Lieben Dank an alle Steady Outlaws. Das wären Luisa Schachtner.
Jonas Arndt.
Helge Dilger.
Georg S.
Daniel Eid.
Sandra Frese.
Nico Grundhöfer.
Nicole Kuhlemann.
Sandrine May.
Zucht und Zucker.
Christiane Reusch.
Dennis Beckmann.
Lippi Punkstrumpf.
Und Fluffy.
Lieben Dank, dass ihr alle dabei seid. Lieben Dank an jeden, der bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Besten. Dickes Shoutout. Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Ich glaube, es steht ein paar coole Sachen im Dezember. Nee, November.
Das ist noch November. Im Dezember stehen auch ein paar coole Sachen. Und im Januar geht's auch nochmal in eine ganz andere Richtung weiter. Aber da verraten wir noch nichts.
Es wird so spannend.
Das ist ein kleiner Teaser für alle, die wirklich bis zum Ende gehört haben.
Ehrlich, danke, dass ihr bis zum Ende gehört habt. Wirklich, ich weiß es nicht. Es ist insane. Es ist schön.
Liebe Grüße und bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.